Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NTV Sport während der Fußballweltmeisterschaft mit täglichen Folgen für euch am Start. Wir werden sprechen heute über das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die USA. Es war der letzte Test. Ich bin Kevin Schulte. Zugeschaltet ist gleich Sebastian Schneider für ntv.de, unser Nationalmannschaftsreporter während der Weltmeisterschaft. Ganz generell natürlich die Bitte, 5 Sterne hinterlassen bei Spotify, bei Apple Podcasts. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Format feiert. Ist ein tägliches Format, erscheint an jedem Spieltag zur Weltmeisterschaft. Wir werden immer frühmorgens dann direkt nach dem letzten Spiel diese Folgen aufnehmen, sodass ihr dann wirklich auch nichts verpasst von dem großen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. An dieser Stelle vielleicht der Blick erstmal auf die Themen heute. Wir blicken natürlich auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die USA, gucken mal, wie der Kahlschock, das verletzungsbedingte Aus des jungen Talents, wie das verarbeitet werden konnte, was gegen eine Nachnominierung von Uedraogo spricht. Und dann blicken wir natürlich auch auf die Frage, wie sieht die Startelf denn gegen Curaçao sehr wahrscheinlich aus? Plus, es gibt natürlich die große Debatte rund um Manuel Neuer, die erst dann wirklich endet, vermutlich, wenn Manuel Neuer verletzungsfrei den Kasten hüten kann. Dann würde ich reingehen mit dem Blick auf die Partie gegen die USA. Man hat letztendlich nicht viel verändert im Vergleich zum Finnland-Spiel. Kai Havertz reingekommen, der ja noch das Champions-League-Finale bestritten hat am vergangenen Wochenende. Jetzt stand er in der Startelf für Dennis Undorf. Ansonsten dahinter Wirtz, Musiala, Sané für Lennart Kahl drin. Pavlovic, Metscher scheint die Doppel-6 für das Turnier zu sein. Und tatsächlich links hinten hat Nathaniel Brown die Nase vorne vor David Raum aktuell. Der Anpfiff mit 8 Minuten Verspätung. Jeder US-Spieler wurde einzeln ausgerufen. Es gab Raketenfeuerwerk, also das war ein bisschen kurios, hat sich dann wirklich sehr lang gezogen, aber die Deutschen hatten keine Ladehemmung. In der 2. Minute direkt Freistoß, Kimmich, Havertz eingeköpft. Die US-Boys haben es wirklich da sehr schlecht verteidigt in der Situation. Danach aber sukzessive die Kontrolle übernommen, die USA im Spiel, muss man sagen. Und dann durchaus folgerichtig der Ausgleich gefallen, wenngleich das natürlich ein Sonntagsschuss war von Anthony Robinson in der 37. Minute. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch 2-3 gute Gelegenheiten für die USA, also es hätte durchaus auch mit einer 2-1 Führung für die Vereinigten Staaten dort in die Pause gehen können. Es gab dann noch eine weitere Topchance von Pulisic nach der Pause, aber wurde dann auch abseits gegeben und dann ist Deutschland mit 2-1 in Führung gegangen durch Leroy Sané, so ein bisschen aus dem Nichts gefallen. Hatte ich das Gefühl, aber es hat natürlich den Bundestrainer Julian Nagelsmann sehr gefreut, dass Leroy Sané, einer seiner Top-Schützlinge, muss man sagen, dass der getroffen hat, weil er ja zuletzt auch sehr, sehr groß in der Kritik stand.
Ja, er ist sehr beliebt und am Ende liegt es immer an ihm, wie er im Mannschaftskreis auch aufgenommen wird. Er ist ein super feiner Kerl. Er muss einfach an die Grenze gehen immer und er hat heute ein gutes Spiel gemacht, ein wichtiges Tor gemacht. Ich glaube, das hat ja jeder schon gesagt, Lothar schon 200 Mal, ich ja. Schon 300 Mal, dass der alles mitbringt, was ein Top-Fußballer braucht und er soll sich einfach von alleine lassen, dann kann er viel Freude bereiten.
Dann kann Leroy Sané viel Freude bereiten. Dennoch, das ist ganz klar ein Thema, was jetzt natürlich noch weiter köcheln wird. Daran endet auch das Tor nicht. Dafür gab es auch viel zu viele schlechte Momente von Leroy Sané in den vergangenen Monaten, Jahren, aber auch in diesem Spiel. Trotzdem, natürlich, das gibt ihm Selbstvertrauen und er ist nun mal der Siegtorschütze jetzt beim Spiel in Chicago. Deutschland danach wirklich überlegen, also die zweite Halbzeit hat mir besser gefallen. Ne? Man hat auch wenig zugelassen. Letztendlich war man näher am 3-1, hatte ich das Gefühl. Amiri mit einem besonders schönen Schuss in der 83. von der Strafraumkante hat da nicht lange gefackelt, aber knapp daneben gezielt. In der 87. Minute gab es dann nochmal eine kritische Szene zu überstehen für das deutsche Team. Aaronson aus gut 18, 19, 20 Metern, Baumann aber zur Stelle, der generell wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Wir kommen gleich auch nochmal auf Oliver Baumann zu sprechen. An der Stelle jetzt erstmal die Fragen an unseren Nationalmannschaftsreporter vor Ort in Chicago, generell beim DFB-Team, wirklich nah dran jetzt in den nächsten Wochen. Er wird das deutsche Team begleiten während der Weltmeisterschaft. Sebastian Schneider, Kollege hier von ntv.de. Was hat die deutsche Mannschaft denn gegen die USA in der Generalprobe gut und was weniger gut gemacht?
Ja, es lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen, was das DFB-Team gut gemacht hat. Es hat dieses Spiel gegen die USA mit 2-1 gewonnen. Manchmal ist es dann doch irgendwie so einfach. Es war das letzte Testspiel vor einem großen Turnier und das sind klassischerweise nie große Spiele, das sind nie Fußballfeste, es geht darum, dass die Startelf sich nochmal einspielt, es geht darum, dass Kaderspieler 20, 19, 18, 25 auch nochmal Einsatzzeiten bekommen. Es geht so ein bisschen darum auch, dass sich niemand mehr verletzt. All das trifft ja zu. Ein anderer Effekt war, es war das erste Spiel in den USA. Es war das erste Mal sozusagen mit diesen Klimabedingungen sich auseinandersetzen. Es war den ganzen Tag über hier in Chicago wahnsinnig schwül. In den vergangenen Tagen knallte hier die Sonne. Es war immer 30 Grad mindestens. Auch damit musste man irgendwie klarkommen. Kai Havertz erzählte das nach dem Spiel, dass er beim Aufwärmen schon gemerkt hat, okay, es wird hier heute extrem warm. Was man der Mannschaft von Bundesliga Nagelsmann schon irgendwie vorwerfen kann, finde ich, dass sie gerade die erste Hälfte nach diesem frühen Tor sehr passiv war, sehr unkreativ, sehr fahrig auch teilweise. Das war dann irgendwie auch überraschend, wie sehr die US-Boys das DFB-Team in die eigene Hälfte zurückgedrängt haben. Und steht irgendwie so auch im Widerspruch mit dem, was Nagelsmann eigentlich ja angekündigt hat, was er sehen will. Er wollte eigentlich einen selbstbewussten Auftritt sehen mit viel Ballbesitz, mit viel mutigen Aktionen. Das war es dann irgendwie nicht.
Was bedeutet denn letztendlich das Aus von Lennart Kahl, was ja auch schon diese Partie so ein bisschen überschattet hat im Vorfeld? Was bedeutet das für das DFB-Team? Und ist dadurch jetzt Leroy Sané wirklich ein absoluter Fixpunkt für die Startelf?
Ich glaube, man muss sich nochmal vor Augen halten, was das für eine unglaublich bittere Geschichte ist. Lennart Kahl ist 18 Jahre alt. Vor, weiß ich nicht, 13 Monaten kannte den niemand. Da war der irgendein Nachwuchsspieler beim FC Bayern und plötzlich sollte er seine erste Weltmeisterschaft spielen und war dann tatsächlich ja auch Startelf-Kandidat. Was man dabei aber auch irgendwie bedenken muss, er ist natürlich noch kein fertiger Fußballer, hatte aber eine Qualität, die so jetzt im Kader fehlt. Er brachte immer so eine Leichtigkeit und so eine Unbekümmertheit ins deutsche Spiel bei den nur wenigen Einsätzen, die er bisher hatte. Man merkt jetzt schon beim Spiel gegen die USA, das fehlt jetzt irgendwie. Und ganz klar, das wird natürlich auch bei der WM fehlen dann. Und klar, ja, diese Lücke muss jetzt auch irgendwie gefüllt werden. Die Pole Position liegt erstmal bei Leroy Sané. Es wird tatsächlich ja spannend zu sehen sein, ob er wirklich diesmal ein gutes Turnier spielt. Er ist mittlerweile 30 Jahre alt. Da kommen als Flügelspieler jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Gegen die USA fand ich, hat er das sehr durchwachsen gemacht. Er hat das entscheidende Tor zum 2-1 geschossen, das muss man ihm zugute halten. Er war bemüht, er war engagiert, aber er hatte auch irgendwie in der ersten Hälfte immer wieder Szenen drin, wo er einen Schritt zu spät ist, wo er einen Ball verloren hat. Man wird sehen, ob Nagelsmann tatsächlich sein Versprechen einlösen kann und ihn zu einem guten Turnier kitzeln kann.
Aber nicht nur Leroy Sané war in den vergangenen Tagen dann eben als designierter Nachfolger in der Startelf von Lennart Kahl ein Gesprächsthema, sondern auch derjenige, der nachnominiert wurde für Lennart Kahl, Hassan Ouedraogo. Was spricht oder was hat dafür gesprochen, dass man ihn nachnominiert und was ist dann auch ein Kritikpunkt daran? Also was spricht eigentlich eher dagegen?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, finde ich. Ouedraogo ist einer der talentiertesten deutschen Mittelfeldspieler, das schon. Dennoch ist seine Nachnominierung echt überraschend. Man hätte meinen können, dass wenn Lennart Kahl, das ist ein Flügelspieler, wenn der ausfällt, dass Nagelsmann auch einen Flügelspieler nachnominiert. Das ist Ouedraogo nicht so richtig. Seine Position ist die 8, so nennt man das. Das ist im zentralen Mittelfeld so ein Verbindungsstück zwischen Offensive und Defensive. Und eigentlich sind im Kader dafür eigentlich genug Leute da, die diese Position spielen können. Da ist Amiri, Goretzka, Metscher, der das in der Startelf macht. Deshalb wird spannend zu sehen sein, ob Ouedraogo tatsächlich zu Einsatzzeiten kommt. Was aber für ihn spricht, ist, Julian Nagelsmann ist großer Fan des 20-Jährigen. Auch innerhalb der Mannschaft soll er ein hohes Ansehen schon genießen. Er war nur einmal dabei bisher. Das war im vergangenen November. Da wurde er gegen in der Slowakei bei diesem 6-0-Erfolg eingewechselt und traf unmittelbar nach seiner Einwechslung. Das war tatsächlich ein Auftakt nach Maß. Ansonsten, danach war es so ein bisschen schwierig bei Ouedraogo. Kämpfte mit 2 Knieverletzungen, spielt jetzt erst wieder seit April regelmäßig bei RB Leipzig. Wie gesagt, es wird spannend zu sehen sein, ob er auch auf Einsatzzeiten kommt.
Welche Positionen, muss man denn sagen, sind in der Startelf generell noch umkämpft bzw. offen? Also es wirkt ja jetzt nicht so, als hätte Julian Nagelsmann so ganz viele Denksportaufgaben, was die Besetzung anbetrifft, noch.
Nach dem Ausfall von Lennart Kahl ist die rechte Mittelfeldseite noch so ein bisschen offen, wobei man da sagen muss, dass Sané wird da von Leveling herausgefordert, da hat er schon die Nase vorn, denke ich. Es gibt noch das Szenario, dass Havertz auf die rechte Seite rücken könnte, dann würden Undav oder Woltemade in die Startelf rücken. Halte ich persönlich jetzt für eher unwahrscheinlich, aber klar, kann man nicht ausschließen. Aber ansonsten, so einen richtigen Zweikampf gibt es vielleicht nur auf der linken Abwehrseite. Die vergangenen beiden Spiele hat er Nathaniel Brown angefangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass David Raum im Laufe des Turniers da wieder zurückrücken könnte. Ansonsten, der Rest ist eigentlich relativ klar. Vorne spielt Havertz vermutlich, dahinter Wirtz und Musiala. Auf der Doppel-6 teilen sich dann Netscher und Pavlovic die Position. Kimmich ist hinten rechts und Tah und Schlotterbeck machen das in der Innenverteidigung unter sich aus.
So also die Lage, was die Startelf anbetrifft. Natürlich gibt's auch immer noch ein Fragezeichen. Wer steht denn im Tor? Oliver Baumann hat jetzt beide Testspiele bekommen, weil Manuel Neuer letztlich noch immer nicht fit war, ist. Wie ist denn der Stand jetzt bei Manuel Neuer?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten für Manuel Neuer sind, aber ziemlich sicher ist, dass seine Zeit als Urlauber jetzt leider endet. In Chicago, jetzt hier war das noch so, dass er eben kein Teamtraining dabei ist, sondern immer individuell trainiert hat und individuell gearbeitet hat. Das wird sich ab nächster Woche dann ändern. Das DFB-Team zieht um ins Base Camp, so nennt sich das Teamquartier in North Carolina. Dort bereiten sie sich auf die ersten Gruppenspiele vor und bleiben auch während der Gruppenphase. Und auch dort wird Manuel Neuer dann ins Teamtraining wieder einsteigen. Und wenn die linke Wade das dann alles verkraftet und keine Probleme weiterhin macht, dann wird er auch am 14. Juni gegen Curaçao im Tor stehen. Ich finde aber ganz ehrlich, große Sorgen sollte man sich aber nicht machen. Oliver Baumann hat jetzt auch gegen die USA schon wieder gezeigt, dass es auch gut ohne Neuer geht.
So also Sebastian Schneider aus Chicago, vielen Dank. Wir werden natürlich im Laufe des Turniers dann das ein oder andere Mal noch zu Sebastian in die USA schalten, um da ein paar Eindrücke zu bekommen. Dann hören wir jetzt mal, apropos Eindrücke, was denn Julian Nagelsmann für Erkenntnisse gewonnen hat aus diesem letzten Testspiel. Sein Fazit am Mikro bei RTL.
Ja, ich fand es einen perfekten Test für uns, von den Witterungsbedingungen vom Gegner, die emotional spielen. Ich finde, wir hatten eine sehr gute Anfangsphase wieder. Die ersten 15 Minuten waren wieder sehr, sehr gut. Ich finde, da müssen wir einfach mal auch ein Tor draus machen aus so einer Überlegenheit. Dann wird es offener. Ja, trotzdem finde ich, haben wir insgesamt, wenn wir noch ein bisschen klarer in diese Abläufe kommen, die wir haben, waren schon immer viele Flächen, die wir bespielen kann. Ja, insgesamt finde ich, bin ich zufrieden. Wir haben jetzt 9 Mal in Folge gewonnen. Das musst du auch erstmal machen.
Und dann hören wir jetzt auch natürlich von Julian Nagelsmann höchstpersönlich, wie fixiert ist denn die Startelf? Welche Positionen sind noch umkämpft oder ist eigentlich alles klar?
Du hast immer einen Plan im Kopf, aber man sieht jetzt bei Lennart Karl auch, es passieren halt immer leider auch Dinge, die du nicht vorhersehen kannst. Du musst doch einen Plan B haben, den haben wir schon. Trotzdem hast du natürlich eine gewisse Idee im Kopf, die man jetzt auch in den beiden Spielen gesehen hat. Und wenn jetzt nicht von der ersten Elf heute noch 8 Spieler wechseln Richtung Curaçao.
Und wie ist der Stand bei Manuel Neuer? Auch danach wurde natürlich der Bundestrainer gefragt.
Der wird jetzt ins Training einsteigen, ins Mannschaftstraining, so ist geplant. Und wenn wir in Winston-Salem ankommen und dann gegen Curaçao auch spielen. Aber ich möchte trotzdem nochmal ein Riesenkompliment an Olli machen. Leistungstechnisch sehr, sehr gut in beiden Spielen. Hat heute die 2 Bälle, die er halten musste, hat er sehr gut gehalten mit Ball. Eine super Ruhe. Toller Mannschaftsspieler, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Jetzt in den letzten Wochen war es ja nicht leicht für ihn. Riesenkompliment. Ist ein super Typ und auch ein sehr, sehr, sehr guter Torwart.
Ich denke, da kann es keine 2 Meinungen geben. Oliver Baumann hat es wirklich gut gemacht. In der einen oder anderen Szene wirklich auch sein Mann gestanden und jetzt nichts anbrennen lassen in diesen beiden Testspielen. Er ist zur Stelle, sollte es bei Manuel Neuer doch nicht funktionieren. Dennoch natürlich ganz besonders interessant auch dieser Blick zurück auf den Moment, wo dann Manuel Neuer eben angekündigt wurde als Nummer 1, wo das Ganze dann klar wurde. Oliver Baumann hat sich auch dort sehr souverän präsentiert, muss man sagen. Wie ist er denn mit der Situation umgegangen und was bedeutet das alles für ihn? Da gab es ein spannendes Interview vom Kollegen Felix Görner, den ihr ja auch in der letzten Folge hier im Podcast schon gehört habt. Der hat mit Oliver Baumann gestern dann in der Mixzone kurz gesprochen und wir hören mal in einen Ausschnitt rein.
Ja, anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl einfach her. Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe auch. Also ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, nicht herzukommen. Ist für mich ja auch eine WM und möchte da dabei sein, möchte der Mannschaft helfen. So habe ich es ja immer gesagt. Ich habe das damals in der Quali so gesagt, so ist es jetzt auch. Ich möchte der Mannschaft helfen, möchte meinen Beitrag leisten und darum geht es. Voller Fokus auf mich und auf die Mannschaft und alles andere ist außen vor.
Und für die deutsche Fußballnationalmannschaft heißt das insgesamt jetzt natürlich voller Fokus auf Curaçao, auf den nächsten Sonntag. Da wird dann ab 19 Uhr deutscher Zeit gespielt in Houston. Curaçao übrigens hat in der Nacht jetzt auch den letzten Test absolviert, hat den gewonnen gegen Aruba mit 4-0 gewonnen im Duell von zwei der drei ABC-Inseln, Aruba, Bonaire, Curaçao, die ehemals zu den niederländischen Antillen gehört haben, da im Süden der Karibik. Es gab also einen letzten Test auf heimischem Boden und der wurde erfolgreich beschritten. Alles andere wäre aber auch eine große Überraschung gewesen. Aruba wirklich nicht auf dem Niveau von Curaçao. Curaçao sollte im Normalfall aber auch nicht auf dem Niveau der deutschen Gruppe E sein. Die Elfenbeinküste Ecuador, das sind die nominell deutlich höheren Hürden. Die Elfenbeinküste hat das unter Beweis gestellt. Am Donnerstag gab es einen Test in Frankreich. Man hat ihn gewonnen mit 2-1 nach 1-0 Rückstand. Also da kommen vor allen Dingen fallschnelle Offensive auf die deutsche Mannschaft zu mit Doué, mit natürlich auch Jan Diomandé von RB Leipzig, der auch da eine tolle Saison absolviert hat. Das wird richtig, richtig schwierig im zweiten Gruppenspiel und so auch im dritten Gruppenspiel. Da wartet Ecuador, eine der besten Offensiven der Welt, mit nur 5 Gegentoren in 18 Quali-Spielen in Südamerika wirklich herausragend unterwegs gewesen. Es gibt heute, also am Sonntag deutscher Zeit, die Generalprobe gegen Guatemala. Die neue Folge von NTV Sport wird es dann schon morgen geben. Wir werden jetzt auch in dieser Woche schon täglich am Start sein und dann natürlich ganz, ganz wichtig, ab dem 11., da geht's dann so richtig in die vollen 21 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag, das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika, in der Nacht zu Freitag Südkorea gegen Tschechien und danach gibt es dann pünktlich zum Frühstück oder zur Fahrt zur Arbeit am Freitagmorgen die erste Folge der täglichen WM-Berichterstattung hier im Podcast-Feed. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.